Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Herzlich willkommen zum Gottesdienst der Stadtmission Wolfsburg. Mein Name ist Sandra Fley und ich freue mich, dass du dabei bist. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gottes Güte, Gnade, Treue und Liebe sind immer da. Er macht unser Leben hell. Er gibt uns Mut und Kraft für den Tag. Er ist immer für uns da. Darauf können wir uns verlassen. Ich bete. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Dafür, dass deine Güte, Gnade, Liebe und Treue immer da sind und nie aufhören. Danke, dass sie für jeden gilt, dass du keine Ausnahme machst. Dass es egal ist, wo wir sind, wie es uns geht und ob wir gerade ganz nah bei dir oder weit weg von dir sind und es uns schwer fällt, in deiner Nähe zu sein. Danke, dass du uns auch dann nicht aufgibst. Danke, dass wir uns darauf verlassen können. Amen. Ich lese Verse aus Philipper 2 nach der Basisbibel. Von göttlicher Gestalt war er, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an der Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch.
Was für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen. Was für ein Mensch, der auf dem Wasser geht. Was für ein Mensch, der Wasser in Wein verwandelt, Brot und Fisch vermehrt. Was für ein Mensch, was für ein Mensch, der selbst den Tod bezwingt. Was für ein Mensch, der allen Armen und Schwachen frohe Botschaft bringt. Jesus, Erlöser der Welt, du bist Christus, der Fels, der uns hält. Gott ist mit uns, er selbst kommt zur Welt, das Licht, das die Nacht erhält. Oh, was für ein Gott, der zu uns kommt, um zu dienen. Was für ein Gott, der klein wird wie was für ein Gott, der alle Schuld dieser Erde für uns auf sich nimmt. Was für ein Gott, der mit uns ein neues Reich baut. Was für ein Gott, der uns das Erbe gibt. Was für ein als Söhne und Töchter unbeschreiblich liebt. Jesus, Erlöser der Welt, du bist Christus, der Fels, der uns hält. Gott ist mit uns, er selbst kommt zu uns.
Weitere Verse aus Philipper 2. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der allen Namen überlegen ist. Vor dem Namen Jesus sollen sich alle Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr.
Du bist mein Schild und meine Burg und in Licht wird mich begleiten. der Weinstock, der mich trägt, und ich bin wie die Rebe. Bleib ich in dir auf meinem Weg, wächst Frucht in meinem Leben. Die Welt ist voller Angst und Not, du hast sie überwunden. So halt dich fest an meinem Gott, ich hab mein Heil gefunden. Du bist Christus, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Christus, der Anfang der
Hoffnung. Hoffnung ist für die meisten von uns ein ganz, ganz wichtiger Motor. Hoffnung haben die meisten schon erlebt und wissen, was sie mit einem macht. Ich möchte eine ganz kurze Geschichte erzählen aus meinem Leben, in der ich ganz viel Hoffnung hatte. Und zwar wollte ich nach dem Abitur ein Jahr lang in Brasilien ein freiwilliges soziales Jahr machen. Und das mit dem Lernen war bei mir immer so nicht ganz so gut. Das hat mir streckenweise keine Freude gemacht und fiel mir auch schwer. Und ich kann mich an den Tag erinnern, als mein Vater die Tickets gekauft hatte für den Flug nach Brasilien. Er rief mich in sein Arbeitszimmer und da lagen sie nun auf dem Tisch. Und mein Vater zeigte sie mir und sagte, hier sind die Tickets. Jetzt muss das mit dem Abitur ja irgendwie klappen. Und in der Tat, das war für mich unglaublich motivierend. Auf einmal ging mir das Lernen viel leichter von der Hand und ich habe das Abitur halbwegs vernünftig geschafft. Ich wusste, wenn ich das nicht schaffe, dann wird das mit dem Jahr Brasilien nichts werden. Das Studium hätte im Weg gestanden und alles mögliche andere wäre dann irgendwie schwierig geworden. Das war für mich echt mega motivierend. Die meisten Geschichten in der Bibel handeln auch von Hoffnung. Ganz viele Geschichten begegnen uns im Alten und Neuen Testament, die von Hoffnung erzählen und in denen wir erleben, dass Hoffnung etwas mit Menschen macht. Eine dieser Geschichten habe ich mitgebracht. Sie steht im Markus-Evangelium im Kapitel 10. Und der Kontext zu dieser Geschichte ist der, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, er reist durch die Lande und kommt unter anderem jetzt in Jericho an. Und er verweilt dort und dort passiert folgende Geschichte. Ich lese sie nach der Basisbibel, Markus 10, Abvers 46. Dann kamen sie nach Jericho. Als Jesus zusammen mit seinen Jüngern und einer großen Volksmenge Jericho wieder verlassen wollte, saß da am Straßenrand ein blinder Bettler. Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. Als er hörte, dass Jesus von Nazareth da war, fing er an, laut zu rufen: Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Viele fuhren ihn an: Sei still! Aber der Blinde schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen und sagte: Ruft ihn her. Die Leute riefen den Blinden herbei und sagten zu ihm: Du kannst Hoffnung haben. Steh auf, er ruft dich. Da warf der Blinde seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Jesus fragte ihn: Was willst du? Was soll ich für dich tun? Der Blinde sagte zu ihm: Rabuni, dass ich sehen kann. Und Jesus sagte zu ihm: Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Sofort konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Ich möchte kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Geschichte, für dein Wort. Und wir bitten dich, dass du es uns jetzt aufschließt und wir ermutigt werden. Amen. In der Beschäftigung mit dem Thema Hoffnung fallen mir zwei Fragen auf. Die erste Frage ist die Frage: Woher kommt eigentlich Hoffnung? Woher nährt sie sich? Die zweite Frage: Was macht Hoffnung mit mir? Was bewegt sie? Die erste Frage: Woher kommt eigentlich die Hoffnung? Woher nährt sie sich? Wenn wir in unseren Bibeltext hineinschauen, dann ist da ein ganz kleines Wörtchen, das wir beachten sollten. Das steht in Vers 47. Als er hörte, dass Jesus von Nazareth da war, fing er an, laut zu rufen. Als er hörte. Er hörte von Jesus von Nazareth. Er hörte, dass dieser Mann nach Jericho kam oder in Jericho war. Und warum hat ihn das so bewegt, als er das hörte? Ich vermute mal, dass der Bartimäus eine innere Vorstellung von Jesus hatte. Man könnte vielleicht sagen, dass ihm ein gewisser Ruf vorauseilte, diesem Jesus. Was hat Bartimäus denn eventuell gehört? Vielleicht hat er gehört, dass Jesus ganz viele Menschen angezogen hat und ihm ganz viele Menschen gefolgt sind. Und das nicht ohne Grund. Vielleicht hat er davon gehört, dass Jesus unglaublich spannende und ermutigende Predigten hält, Worte der Ermutigung hat, der Hilfestellung. Vielleicht hat Bartimäus auch gehört, dass Jesus schon ganz schön viele Menschen geheilt hat, ihnen geholfen hat. Vielleicht hat Bartimäus auch gehört, dass Jesus sowohl Arme als auch Reiche annimmt. Und dass Menschen, die Lebensfragen haben, eine neue Hoffnung bekommen und einen neuen Sinn bekommen. Vielleicht hat Bartimäus gehört, dass dieser Jesus 12 enge Freunde hat, die den ganzen Tag seit einem großen Zeitraum schon mit ihm unterwegs sind. Wir wissen nicht, was Bartimäus alles gehört hat, aber es hat offensichtlich dafür ausgereicht, dass da eine innere Vorstellung erwächst, die ihn rufen lässt. Die ihn so doll rufen lässt, dass er gar nicht anders kann, als zu schreien. In dieser Handlung von Bartimäus sehen wir, glaube ich, ganz viel Hoffnung. Seine ganze Hoffnung gründet sich auf diesen einen Mann, von dem er gehört hat. Ich glaube, dass Hoffnung immer etwas damit zu tun hat, was in uns erwächst, dass es etwas damit zu tun hat, was für innere Bilder wir haben. Dass da etwas ist, was in uns Resonanz auslöst, wo wir alle eben unsere Hoffnung reinlegen. Wir merken das bei einem Theologen sehr stark, dass er getrieben ist von einer inneren Hoffnung. Und die ist ganz geheimnisvoll und wir wollen da mal hineinschauen. Und zwar ist das der Theologe Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer ist ein ganz wichtiger Theologe. Dietrich Bonhoeffer ist 1906 geboren und er ist vor allem dafür bekannt, dass er im Widerstand gegen das Dritte Reich agiert hat. Er war unter anderem im Hintergrund in der Gruppe mit dabei, die das Attentat auf Hitler geplant haben, am 20. Juli 1944. Bonhoeffer hat sich ganz viele Gedanken gemacht, wie man gegen dieses Reich, gegen diese Ideologie vorgehen kann. Und dafür ist er hart angegangen worden. Und am Ende ist er im Gefängnis gelandet. Und er musste bis zu einem gewissen Zeitpunkt oder ab einem gewissen Zeitpunkt musste er davon ausgehen, dass er hingerichtet wird. Dass er mit dem Tod dafür bestraft wird, dass er Widerstand geleistet hat gegen das Dritte Reich. Und in dieser Situation, das war zum Jahreswechsel 1944-45, da dichtet er ein Gedicht. Es war zu Weihnachten 1944. Und er dichtet dort ein Gedicht, das wir heute singen, und zwar zum Jahreswechsel. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Und wir fragen uns manchmal, wie kann man in einer so schwierigen Situation so ein Gedicht dichten. Wir hören es auch gleich einmal in Auszügen. Das hat etwas mit der inneren Hoffnung zu tun, von der wir heute wissen. Denn vor diesem Gedicht sind noch ein paar persönliche Verse geschrieben von Dietrich Bonhoeffer an seine Verlobte. Und da schreibt er Folgendes. Es ist, als ob die Seele in der Einsamkeit Organe ausbildet, die wir im Alltag kaum kennen. So habe ich mich noch keinen Augenblick allein und verlassen gefühlt. Du und die Eltern, ihr alle, die Freunde und Schüler im Feld, ihr seid mir immer ganz gegenwärtig. Eure Gebete und guten Gedanken, Bibelworte, längst vergangene Gespräche, Musikstücke, Bücher bekommen Leben und Wirklichkeit wie nie zuvor. Es ist ein großes, unsichtbares Reich, in dem man lebt und an dessen Realität man keinen Zweifel hat. Wenn es im alten Kinderlied von den Engeln heißt, Zweie, die mich decken, Zweie, die mich wecken, so ist diese Bewahrung am Abend und am Morgen durch gute, unsichtbare Mächte etwas, was wir Erwachsenen heute nicht weniger brauchen als die Kinder. In diesem Vorwort zu dem Gedicht wird ganz viel von der inneren Hoffnung sichtbar, die Bonhoeffer trotz dieser unglaublich schweren Umstände hatte. Und dann entsteht dieses wunderbare Gedicht von guten Mächten, treu und still umgeben. Behütet und getröstet, wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken, an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das sind nur einige Strophen. Insgesamt gibt es da noch mehr Strophen. Was für eine Hoffnung in diesem Lied mitschwingt, trotz der Gefängnissituation, trotz der Aussicht auf den bald hereinbrechenden Tod. Das ist ein Geheimnis, aber offensichtlich ein sehr lebendiges und ein sehr reales und ein sehr erfüllendes. Bonhoeffer scheint diesem Jesus von Nazareth begegnet zu sein und von ihm fasziniert zu sein. Er scheint erlebt zu haben, dass dieses Reich, dass die Botschaft von diesem Mann nicht hohl ist, dass sie nicht tot ist, dass sie nicht längst vergangen ist, sondern dass dieser Jesus von Nazareth auch heute noch erlebbar ist und etwas in meinem Herzen machen kann. Das ist Hoffnung. Und diese Hoffnung, die macht etwas mit mir. Und das ist der zweite Punkt. Was macht Hoffnung mit mir? Zweierlei macht sie. Das erste ist, wie wir in der Geschichte ja auch lesen und erleben, der Bartimäus ruft Jesus. Die Hoffnung, da leitet sich eine Aktion daraus ab. Der Bartimäus wendet sich an den Grund seiner Hoffnung, an Jesus selbst. Wir können das Gleiche tun, indem wir beten. Letztlich ist Beten ein Ausdruck von Hoffnung. Denn im Gebet wende ich mich an den, der mir helfen kann, der mir begegnen kann. Das ist ja der Glaube, sonst müsste ich nicht beten, sonst bräuchte ich nicht beten. Dann würde Beten keinen Sinn machen. In dem Moment, wo ich bete, ist ja da auf jeden Fall schon eine Hoffnung, dass da jemand ist, der mir zuhört und dem ich es zutraue, dass er etwas mit meinem Leben machen kann. Insofern ist Beten der erste Ausdruck, der erste sichtbare und hörbare Ausdruck von Hoffnung. Der Bartimäus, der formuliert es so: Herr, hab Erbarmen mit mir. Und vielleicht reicht das schon aus. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass das schon ausreicht als Gebet. Herr, hab Erbarmen mit mir. Oder wenn ich für jemanden bitte: Herr, hab Erbarmen mit Person XY. Setz den Namen da einfach ein, den du gerade vor deinem inneren Auge hast. Ich glaube, es braucht gar nicht mehr Worte. Es sind die Worte des Bartimäus. Das sind die Worte der aufkeimenden Hoffnung. Und dann, zweitens, setzt Hoffnung in Bewegung. Hoffnung setzt in Bewegung. Bartimäus steht auf. Es kommen ja dann Leute zu ihm und auf ihn zu, die sagen: Hey, du kannst Hoffnung haben. Fasse Hoffnung, fasse Mut. Steh auf, er ruft dich. Jetzt ist es so, dass Bartimäus nicht sitzen bleibt, sondern er bewegt sich auf Jesus hin. Sie führen ihn zu Jesus hin. Sie führen ihn zum Grund seiner Hoffnung. Und dann fragt Jesus den Bartimäus: Was willst du denn, dass ich für dich tue? Wir denken zunächst mal: Was für eine komische Frage. Ist doch klar, Bartimäus ist blind, der will sehen. Jesus will es hören. Jesus will nicht gegen den Willen von diesem Mann arbeiten. Und daran hängt ja auch ein bisschen was. Denn wenn Bartimäus sehen kann, dann verlässt er sein Leben, was er bisher hatte. Bisher konnte Bartimäus ja nur betteln. Er war auf die Almosen der Menschen angewiesen, die ihm im Laufe des Tages über den Weg gelaufen sind. Er war darauf angewiesen, dass ihm Menschen Essen vorbeibrachten oder wie auch immer irgendetwas für ihn taten. Er war relativ passiv. Er konnte aktiv nicht wirklich am Leben der Gesellschaft teilhaben. Und jetzt steht er vor Jesus und vor einer lebensentscheidenden und lebenseinschneidenden Begegnung. Wenn Bartimäus sehend wird, dann ist sein Leben als Bettler vorbei. Dann kann er selber sorgen. Dann kann er selber aktiv werden. Das ist eine Entscheidung. Bartimäus möchte sehend werden. Das ist sein tiefster Wunsch. Und Jesus gewährt ihm diesen Wunsch. Jesus heilt ihn und Bartimäus sieht. Damit aber nicht genug. Bartimäus fängt an, Jesus nachzufolgen, Schritte mit Jesus zu gehen, Leben mit ihm zu teilen. Sein Leben ist upside down gedreht, einmal auf den Kopf. Hoffnung verändert. Es wird alles anders. Hoffnung siegt. Hoffnung siegt über die Furcht. Hoffnung setzt letzten Endes eigentlich in Bewegung. Hoffnung nährt sich aus der Überzeugung, dass dieser Jesus, der damals den Bartimäus geheilt hat, der damals auf der Erde vor 2000 Jahren in persona da war, dass dieser Jesus auch heute noch lebt, dass dieser Jesus keine Einbildung ist, dass dieser Jesus auferstanden ist und auch heute noch mit uns Leben teilen möchte. Der Theologe Jürgen Moltmann bringt das folgendermaßen auf den Punkt. Christliche Ethik der Hoffnung wird durch die Erinnerung an die Auferweckung des gekreuzigten Christus ins Leben gerufen und erwartet darum den Aufgang der neuen Welt Gottes im Vergehen der alten Welt. Endzeit ist zugleich Neuzeit. In den Gefahren der Zeit lebt sie von der Hoffnung auf das Kommen Gottes. Sie mobilisiert Kräfte und überwindet Ängste. Sie enthält Handlungsanweisungen zum Widerspruch gegen die alte und im Vorgriff auf die neue Welt. Hoffnung wird durch die Erinnerung an die Auferweckung des gekreuzigten Christus ins Leben gerufen. Das kann ich so bestätigen. Das erlebe ich auch so. Es ist Zeit aufzustehen, neue Hoffnung zu fassen. Hoffnung auf Zukunft. Es ist Zeit aufzustehen und für die Hoffnung zu leben und zu agieren. Es ist Zeit, die Welt zu gestalten, Welt zu verändern. Wir haben einen Grund der Hoffnung. Das ist Jesus. Er hat das erste und das letzte Wort über dieser Welt und nicht Corona oder irgendetwas anderes. Es ist der auferstandene Jesus, der das letzte Wort hat. Was bedeutet das jetzt für uns? Wie können wir denn zu Hoffnungsträgern werden? Vielleicht 1, 2, 3 ganz kleine Gedankenanstöße mit der Bitte um kreative Erweiterung. Gerne auch Ideen unten wieder in die Kommentare reinposten. Für mich hat Hoffnung mit Ermutigung zu tun. Werde zum Ermutiger. Ermutige Menschen um dich herum. Komm mit ihnen ins Gespräch und interessiere dich für ihr Leben. Oder gründe doch eine Initiative der Hoffnung. Werde kreativ. Überwinde deine Sorgen und Ängste. Oder auch bete für Menschen. Beten, haben wir ja vorhin gelernt, ist ein erster Ausdruck von Hoffnung. Ich glaube, es gibt noch viele, 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 viele andere Ideen, wie wir zu Hoffnungsträgern in dieser Welt und vor allem auch in dieser Zeit werden können. Mach dich auf den Weg. Gestalte diese Welt in Hoffnung mit. Was ist dein nächster Hoffnungsschritt in der nächsten Woche? Lass dich anstecken von der Hoffnung auf den Auferstandenen, auf Jesus Christus. Er ist meine Hoffnung und ich wünsche dir, dass er auch deine Hoffnung ist. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du unsere Hoffnung bist. Du bist unser Leben. Und ich bitte dich, dass du uns Hoffnung schenkst in dieser ja manchmal doch sehr schweren Zeit, in der wir gerade leben, in der so viele Menschen hoffnungslos sind und vor ganz viel Hoffnungslosigkeit stehen. Jesus, du kannst uns neue Hoffnung schenken. Gib Menschen, die Entscheidungen treffen müssen, neue Hoffnung. Gib Menschen Hoffnung, die in schwierigen Situationen stecken. Herr, erbarme dich. Erbarme dich den Politikern, die in großen, großen Herausforderungen stehen, den Wirtschaftsmenschen, die in großen Herausforderungen stehen. Erbarme du dich. Erbarme du dich den Menschen auf dieser Welt, die keinen Zugang zu Medizin haben und die unter dieser Krankheit extrem leiden. Herr, erbarme dich. Jesus, in alles, was wir nicht in eigene Worte fassen und legen können, das möchten wir in dem Gebet ausdrücken, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ein letzter Hinweis. Nächste Woche ist die Möglichkeit, einen analogen Gottesdienst hier zu erleben. Allerdings sind die Plätze begrenzt. Insofern macht es Sinn, einmal eine kurze Mail an unsere Stadtmissionsadresse zu schicken. Es wird aber auch weiterhin auf jeden Fall das Internetangebot geben mit den Predigten online bei YouTube oder auf unserer Stadtmissionsseite. In dem Sinne, einen gesegneten Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.